Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Ich bin heute bei Ulf zu Gast und wir reden über das Thema Dankbarkeit. Hallo Ulf, schön, dass ich hier sein darf.
Danke für die Gelegenheit.
Und Ulf ist Priester in der altkatholischen Gemeinde in Berlin. Und ich habe natürlich, bevor ich hergekommen bin, das Internet ein bisschen durchforstet und habe herausgefunden, dass du seit 2011 hier Priester bist, also jetzt seit 8 Jahren.
Ja, lange Zeit jetzt.
Und dass du verheiratet bist und ein Kind hast. Und ich selber bin römisch-katholisch erzogen und habe das gelesen und war so, hä, das geht doch gar nicht, ein katholischer Priester, der Familie hat. Und ich nehme an, dass es was mit dem altkatholisch zu tun hat, also mit dem alt vor dem katholisch. Kannst du darüber was erzählen? Also was ist bei euch anders als in der römisch-katholischen Kirche?
Ja, die Frage ist nicht ganz unwichtig, weil sie mir häufig gestellt wird. Wenn du Angehöriger einer Minderheit bist, die in Deutschland 15.000 Mitglieder hast und den meisten deswegen unbekannt ist, ist es wichtig, sich immer wieder zu vergewissern, was für einen das altkatholische Sein so ausmacht. Mhm. Die Kirche, der ich angehöre, hat meine Familie geprägt, seitdem die Kirche ihren eigenen Weg gegangen ist, seit 1870. Damals war die große Frage, welche Rolle hat der Papst in der sich neu formierenden kirchlichen Landschaft? Damals wurden ja die Kolonien, die sogenannten in Afrika und Südamerika, stärker in den Blick genommen. Und die römisch-katholische Kirche stand vor dem Scheideweg, ob sie mit der Moderne geht, Stichwort Aufklärung, Demokratie, Menschenrechte. Das war das eine Thema. Und das andere, wie geht sie damit um, dass auf einmal die klassischen alten Grenzen Europas nicht mehr existieren, sondern sich auf einmal Nationalstaaten entwickeln? Und daraufhin gab es in der römisch-katholischen Kirche eine klare Tendenz in Italien, nämlich wir wollen ein Bollwerk schaffen gegen die vermeintlichen schlechten Dinge der Neuzeit. Also sprich gegen Aufklärung, gegen Menschenrechte und vor allem gegen Demokratie. Und daraufhin gab es Widerstand in der eigenen katholischen Kirche. Das mündete nachher in einer Exkommunikationswelle, da sind meine Vorfahren rausgeflogen,
okay,
weil die nicht mittragen wollten, dass jetzt ziemlich schlagartig der Papst sowohl unfehlbar ist in Fragen des Glaubens und der Moral und Führer der Kirche. Dass quasi die lokalen Ortsbistümer weniger zu sagen haben. Ja, und das hatte damals die Konsequenz, dass man eben rausflog. Und so sind wir entstanden als Notkirche, also. Und wir wollten nur altkatholisch bleiben, wie die Katholiken vor diesem Dogma. Und ja, deswegen gibt es uns. Konkreter heißt es fürs Heute gesprochen, weil wir rausgeflogen sind, in dieser Minderheitensituation waren, wurden wir sensibel für Strukturänderungen. Und daraufhin hatten wir uns eine demokratische Grundverfassung gegeben. Und diese ermöglichte uns später ganz große Reformen, die einige in deiner, der römisch-katholischen Kirche, bis heute gerne wollen und auch dafür kämpfen. Aus unserer Sicht ein hehrer Kampf, weil es um gute Ziele geht. Aber es wird schwierig, das umzusetzen, weil diese Kirche sehr monarchisch strukturiert ist. Ja, und Reformen waren daraufhin, also dass die Priester eben heiraten dürfen, dass Deutsch eingeführt wurde als Muttersprache, später, dass Frauen Priesterinnen werden konnten und da hingen einige Sachen drauf. Und vor allem jetzt sehr virulent seit einigen Jahren, dass wir seit über 40 Jahren schon Homosexuelle segnen und so annehmen, wie sie sind. Ja, und das alles führt dazu, dass ich quasi gerne in dieser Kirche heute auch tätig bin und mich als Jugendlicher irgendwann entschlossen habe, Priester zu werden.
Direkt daran anknüpfend, also ich habe, also das Thema diesen Monat ist Dankbarkeit und ich habe in meiner Jugenderfahrung, wo ich auch noch sehr aktiv in der Kirche war, bin ich heute nicht mehr, so mitgetragen, dass Dankbarkeit bzw. Demut irgendwie ja, sehr wichtige Säulen eigentlich im christlichen oder im katholischen Glauben sind. Und deshalb wollte ich fragen, welchen Stellenwert die Dankbarkeit in der Lehre der altkatholischen Kirche hat.
Für uns ist Dankbarkeit Grundvoraussetzung für Demut. Weil häufig Demut moralisierend verwendet wird, gerade im religiösen Kontext. Das ist nicht nur römisch-katholisch, das ist im orthodoxen Bereich, so im evangelikalen Bereich noch viel mehr. Als Christ musst du demütig sein, das ist eine Grundtugend und du musst auch dankbar sein. Aber unsere Überzeugung ist, erst wenn ich die Chancen habe, dass die Grundlagen geschaffen sind, dass ich dankbar sein kann, also sprich auch strukturell, dann ermöglicht mir das überhaupt Demut. Ich kann nicht demütig sein, also richtig demütig sein, wenn ich nicht vorher erfahren habe, wie beschenkt ich bin. Mhm. Alles andere ist quasi geheuchelte Demut aus unserer Überzeugung. Das heißt, das eine bedingt das andere in der Tat. Mhm. Und insofern in unserer Lehre, also so unsere Lehre ist ja theologisch nicht so groß wie in anderen Kirchen. Wir haben das meiste gemeinsam. Das ist eher die Praxis, die entscheidend ist. Mhm. Du musst dir viel mehr Gedanken machen, was ist denn das Essentielle so im Christentum? Mhm. Da ist das Thema Dankbarkeit eine ganz, ganz wichtige Kiste, weil das ganz viel mit Achtsamkeit und Wahrnehmung zu tun hat. Und ich merke, das ist aber eine Frage, auch weil ich jetzt älter werde, ich werde dieses Jahr 40, ich weiß für die Zuhörer wahrscheinlich unendlich alt, je älter ich werde, umso sensibler zu werden, was mir als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener mitgegeben worden ist, wofür ich dankbar sein kann, weil ich erlebe, dass es nicht selbstverständlich ist, mhm. weil es andere nicht haben.
Könntest du den Begriff Demut in Abgrenzung zur Dankbarkeit vielleicht einmal für mich definieren?
Das ist schwierig, vor allem jetzt so außer der Menge. Ich würde sagen, Demut ist, anders formuliert, in Bescheidenheit anerkennen, was mir gegeben worden ist. Mhm. Das ist, glaube ich, für mich Demut. Demut hat für mich was mit Bescheidenheit zu tun. Ich bescheide mich. Demut ist das Gegenteil von großkotzig. Mhm. Demut ist das Gegenteil von, ja, ich bin der Meister, der alles erreichen kann und alles kann, sondern Demut ist quasi, nein, ich nehme mich zurück. Und das kann ich nur, wenn ich so viel Liebe oder Achtung in mir habe, dass es mir überhaupt möglich ist. Weil der Grundimpuls ist von uns Menschen in der Regel nicht erstmal demütig zu sein, sondern erstmal, hier bin ich, hier gucke ich und dann gehe ich meinen Weg. Demütig kann ich nur sein, wenn ich erstmal einen Schritt emotional zurückgehen kann.
Das heißt, Demut ist, hat häufig etwas mit einer sehr bewussten Entscheidung zu tun.
Ja, bei einigen geht es manchmal in Fleisch und Blut über. Das ist in der Tat so. Also ich habe einige total sehr inspirierende alte Menschen kennengelernt. Das sind meistens alte Menschen, die ein langes Leben gelebt haben, auch voll viel Leid und auch von Freude. Denen geht das in Fleisch und Blut über. Mhm. Denen siehst du nicht an, dass sie es zumindest bewusst tun, sondern es ist bei denen einfach normal geworden. Aber ich glaube, die ersten Entscheidungen sind bewusste Entscheidungen. Und die sollten nicht moralisch mit Druck erzeugt werden, mhm. nicht psychologisch mit Druck durch Erziehung und ähnliches, sondern die müssen aus einem selbst herauswachsen.
Grundsätzlich in deiner Arbeit wirst du häufig mit dem Thema Dankbarkeit oder Undankbarkeit konfrontiert?
Ja. Und zwar, es ist in Berlin ein bisschen untypisch, weil wir in Berlin eine sehr junge altkatholische Gemeinde haben. Also von den 1300 Mitgliedern sind 65 über 65. Das ist für eine Gemeinde sehr jung. Mhm. Das heißt, ich habe im Vergleich zu den Gemeinden, wo ich vorher war, wenig klassische Seniorenhausbesuche, die früher an der Tagesordnung standen. Und ich merke genau in dem Bereich, also wenn Menschen alt werden, eventuell Kinder haben, wenn es ums Erben geht, nicht erben, wenn es ums Pflegen, nicht pflegen geht, dann ist die Frage nach Dankbarkeit und nach dem, was mir zusteht aus Sicht der Alten, weil ich doch so viel Liebe in meine Kinder reingesetzt habe und auf einmal Undankbarkeit erfahre, weil sich keiner um mich kümmert, keiner mich besucht, sehr groß. Und auf der anderen Seite aber eher aus jüngerer Perspektive das nicht gesehen werden durch die Eltern. Also ich trampel mich ab, ich gebe hier alles. Also teilweise auch, ich pflege meine Mutter und ich erfahre null Dankbarkeit. Und das sind Themen, die mich durchwegs begleiten, durch alle Lebensstufen, weil das macht was mit den Menschen. Mhm. Wenn sie zu häufig nicht Dankbarkeit erfahren, können sie auch wenig dankbar sein. Das ist eine ganz, ganz schwierige Zusammensetzung und in der Begleitung auch nicht immer einfach, weil da ganz viel Frust sich auch ansammelt, der danach dann irgendwie sich auslässt an Themen, die eigentlich nicht zu dem Thema gehören.
Wofür ist die altkatholische Kirche dankbar?
Wir sind dankbar, dass wir damals einen Staat vorgefunden haben, also oder verschiedene Staaten in Westeuropa, die uns ermöglicht haben, unser Kirche sein zu leben. Mhm. Wir haben damals staatlichen Schutz genossen. Ansonsten wären wir aufgerieben worden. Mhm. Durch, heute würde man das sagen, Mobbing, ja, oder durch Marginalisierung. Exkommunikation damals bedeutete gesellschaftlicher Ausschluss.
Ja.
Keine Taufe, keine Hochzeit, die war nämlich damals noch kirchlich, es gab keine staatliche Ehe. Mhm. Keine Beerdigung auf kirchlichen Friedhöfen, was auf dem Land die gesellschaftliche Hölle ist. Ja. Mhm. Das macht man sich heute nicht mehr so klar, weil wir denken, ja, das ist ja alles ach so frei und so weiter. Nein, das war damals überhaupt nicht lustig. Und damals hat unter anderem Preußen mit Militärschutz dafür gesorgt, dass wir Gottesdienste feiern konnten, dass wir uns versammeln durften. Es gibt Altkatholikensätze sowohl in Baden als auch in Bayern, als auch in Preußen und Hessen und so weiter, die uns das ermöglicht haben. Das ist quasi eine historische Dankbarkeit, die wir fühlen. Mhm. Andererseits empfinden wir Dankbarkeit auch gegenüber den Großkirchen, dass sie ein Bett, ein religiöses Bett in der Gesellschaft lange bereit gehalten haben und auch in vielen Bereichen heute noch tun, was es uns ermöglicht, nicht fundamentalistisch werden zu müssen. Volkskirchliche Strukturen, wir sind ja eine kleine Volkskirche, wir sind mini, wir sind keine Freikirche. Bei uns sind die Menschen nicht jeden Tag gezwungen, ein Bekenntnis für Jesus abzulegen, sondern wir finden das System der Volkskirche gut, die quasi eine jedem Einzelnen ermöglichen, seinen Glauben so zu leben, wie er oder sie möchte und trotzdem sich einer verbindlichen Struktur anzuschließen. Aber keiner von uns muss sich dauernd positionieren, was so toll ist, jetzt irgendwie altkatholisch zu sein, sondern dann, das sieht man uns nicht an. Ja? Wir tragen keinen Wachturm draußen vor oder so, sondern und das ist ein großes Gefühl von Grunddankbarkeit. Also einerseits staatlich gegenüber, auch heute noch, dass wir quasi in einer Gesellschaft leben, wo Kirche, zumindest staatlich strukturell, immer noch positiv gesehen wird, wenn auch politische Kräfte daran arbeiten, dieses System abzuschaffen, weil sie das übergriffig finden. Wir kämpfen für dieses System. Es ist verbesserungswürdig. Da haben wir auch einige ganz konkrete Vorschläge, auch als kleine Kirche. Aber die Grunddankbarkeit ist da. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir nicht Angst haben müssen, unseren Glauben leben zu können.
Gut. Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Dankbarkeit auch etwas mit einer familiären Prägung zu tun hat. Und ich würde jetzt an der Stelle gerne von dir wissen, was Dankbarkeit für dich persönlich bedeutet.
Auch das ist eine Lebenserfahrung. Ich bin total dankbar, als Kind Liebe erfahren zu haben. Dass das Grundbild von mir ist, was ich auch von Gott habe, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, zutiefst geprägt ist von dem Bild meiner Eltern und meiner Familie, die mir gerade, weil ich im Brennpunkt groß geworden bin, wo ja die Umgebung nicht sehr menschenfreundlich sein kann, immer mitfühlen, das Gefühl, du bist geliebt, du bist gewollt, so wie du bist und wir haben dich lieb, egal was passiert, egal was du verbockst, du bist bei uns willkommen. Und das merke ich, das ist ein unglaubliches Geschenk, weil ich eben erlebe, das haben viele Menschen nicht und merke erst durch diese Gegenreflexion eine Riesendankbarkeit. Das ist eigentlich die größte Dankbarkeit, die ich erfahren habe und die es mir auch ermöglicht, meinen Beruf so auszuüben, wie ich ihn ausübe. Auch meinem Kind gegenüber, meiner Frau gegenüber. Das ist eigentlich meine größte Aufgabe als Papa, die ich geben kann, meinem Kind unendlich Liebe mir zu geben. Liebe, 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 Liebe. Liebe ein bisschen zu viel. Ja, manchmal denke ich mir auch, verzärtle ich ihn zu sehr oder beschütze ich ihn zu sehr vor den Härten des Lebens, die auch kommen. Aber ich spüre halt so viel von dem, was mir mitgegeben worden ist, dass ich es auch weitergeben möchte. Und das klingt total knulzig, ich weiß, es klingt total kitschig, aber das ist das Gefühl, was mich trägt.
Du hast jetzt gerade von einer Gegenreflexion gesprochen. Was hat für dich diese Gegenreflexion mit der Dankbarkeit zu tun?
Ich bekomme einfach gespiegelt, dass ganz viele Menschen keine guten Kindheitsvoraussetzungen hatten. Also teilweise Schläge, meistens aber seelischer Missbrauch, Nichtbeachtung, teilweise schwerste psychisch gestörte Eltern. Es klingt jetzt so dramatisch und schlimm, aber es ist manchmal auch dramatisch und schlimm, weil diesen Kindern, wenn sie erwachsen werden, eine ungeheure Bürde mitgegeben wird. Und ich deswegen auch einen heiden Respekt vor Sozialarbeit, vor Jugendamt und Ähnlichen haben, die versuchen, ein bisschen, nur ein bisschen das aufzufangen, was da verbockt worden ist. Die wenigsten Fälle landen ja beim Jugendamt, Gott sei Dank, sondern die wenigsten Fälle werden einfach in der Familie gelöst und trotzdem sind diese Menschen nicht gut aufgewachsen. Deren Eltern haben das Gleiche erfahren. Es ist ja nicht so, dass es quasi vom Himmel fällt, sondern das sind ja alles Dinge, die quasi, also man lernt Eltern sein nicht und wenn auch diese Unrufe, man braucht einen Elternführerschein, das ist Bullshit. Was will man denn dann lernen? Also du kannst die Skills lernen, wie man windelt oder weiß der Geier was, aber dieses Grundgefühl, wie ich mit Menschen umgehe, das kannst du nicht lernen. Ja? Das wird dir mitgegeben und du kannst daran feilen, du kannst auch vieles erlernen, aber das Grundgefühl kriegst du nicht erlernt. Urvertrauen ist nicht, kannst du nicht lernen. Ich habe einen guten Freund, der ist als Waise aufgewachsen, der hat damit bis heute zu kämpfen. Auf der anderen Seite hat er aber auch eine Fähigkeit mitbekommen, die ich nicht habe, denn er weiß, wie das ist. Ich habe einen Kollegen, der ist als Waise aufgewachsen, der geht ganz anders mit anderen Waisen um, als ich das jemals kann. Weil er weiß, wie das ist, keinen Papa und keine Mama zu haben, sondern erstmal so ausgesetzt zu sein. Und er kann sich viel stärker als ich, vermutlich, weil ich dieses Gefühl nicht kenne, in die anderen hineinfühlen. Und das macht mich eben dankbar, mitzukriegen, also einerseits auch Menschen in ihren Erfahrungen zu begleiten und zu hören, was sie quasi in ihrem Leben Positives wie Negatives erfahren haben. Und das ist für mich auch keine Wertung, ach toll, habe ich es toll gehabt und jetzt die geht so schlecht und deswegen fühle ich mich besser, sondern einfach, das Gefühl ist einfach pure Dankbarkeit, dass ich diese Päckchen nicht mitbekommen habe. Weil ich damit auch die Päckchen, die ich bekommen habe später in meinem Leben, auch einfacher tragen kann.
Würdest du also sagen, dass ein Verständnis dafür, dass das, was du in deinem Leben erfahren hast, etwas ist, das nicht selbstverständlich ist und das anderen vielleicht fehlt, würdest du sagen, dass das eine, dass dieser Reflexionsschritt eine Grundvoraussetzung ist, um Dankbarkeit empfinden zu können?
Ich glaube emotional ja. Mhm. Ich muss nicht studiert haben, um das reflektieren zu können, ja, sondern diese Reflexion geschieht emotional, manchmal aus dem Bauch heraus. Das ist total süß auch zu sehen, wie das verschiedene Menschen quasi auf ihre jeweils eigene Art tun, manchmal auch unbeholfen, aber total von einer Herzlichkeit getragen.
Hast du etwas, oder wir haben darüber gesprochen, wofür du sehr basal irgendwie in deiner Vergangenheit oder in deinem Leben dankbar bist für diese Liebe, die du in deinem Elternhaus erfahren hast, die dir mitgegeben wurde als Urvertrauen. Gibt es etwas gerade sehr Konkretes, für das du im Moment, also heute oder diese Woche oder den vergangenen Monat dankbar bist in deinem Leben?
Ja, zwei Dinge. Ganz konkret, dass wir keinen Krieg haben. Mhm. Ich merke, das ist emotional jetzt nicht ausgewogen, natürlich, dass quasi das, was in Halle geschehen ist, mit dem Amoklauf mich auch berührt. Und man kann Leid nicht abwägen, aber ich finde den Gedanken unerträglich, dass Menschen, die uns für unsere vermeintliche Freiheit gekämpft haben, gegen den islamischen Staat, jetzt rücksichtslos fallen lassen werden, man die Grenzen öffnet, den Schutz zurückzieht und sie quasi einem anderen Aggressor, mit dem wir auch noch Bündnispartner sind über die NATO, Vorschub leistet. Mhm. Also einmal die Dankbarkeit, dass wir sowas hier nicht haben müssen. Und das andere ist persönlich dankbar, ich habe eine Autoimmunerkrankung, ein sogenanntes Weichteilrheuma, dass ich dieses momentan nicht spüren muss.
Okay.
Das ist ein Damoklesschwert, was immer über mir lebt und alle Menschen, die das haben, es ist ein Lupus, sagt man dazu auf Medizinchinesisch, der befällt wahllos Körperorgane und du kriegst Koliken und man weiß nicht wirklich, was da passiert. Die Entzündungswerte steigen und dann kriegen sie wieder ab. Und es ist eine Ausschlussdiagnose, man weiß nicht wirklich, was es ist. Und eine Krankheit zu haben, wo nicht wirklich klar ist, was das ist, ist eine schlimme Krankheit. Weil man dann, wenn man wenigstens eine klare Diagnose hat, kann man damit kämpfen. Geht nicht. Und deswegen bin ich momentan dankbar, dass ich sie nicht spüren muss.
Sehr gut. Hat es in deinem Leben oder deiner Vergangenheit eine Zeit gegeben, wo dir Dankbarkeit schwer gefallen ist?
Absolut. Eine große Ungerechtigkeit empfand ich, als ich als Jugendlicher von einer Gang zusammengeschlagen worden bin. Hilflosigkeit. Ich war mit meinem Kumpel Raphael Zeitung austragen, auf dem Fahrrad unterwegs und auf einmal überfällt uns wahllos eine Gang. Mein Kumpel hatte einen schnelleren Gang, den er konnte abhauen, ich nicht. Und wurde der Reihe nach von diesen 8 Gangmitgliedern vorgenommen. Der Rest hat mich quasi festgehalten, werden dann alle einzeln einmal draufhauen durften. Ne? Und mehrmals. Und dann einmal zu erleben, wie mein Kumpel Raphael sich abmüht, Menschen zu finden, die mir helfen und keiner helfen wollte. Das war extrem schwer. Dann einfach auch zu erleben, wie hilflos ich bin mit meinem körperlichen So-Sein, weil einfach 8 zu viel sind. Und du kannst kämpfen, wie du willst. Es bringt nichts, sondern es hilft nur einfach halt hin. Irgendwann wird es vorbeigehen. Das hat dazu geführt, dass ich nachher angefangen habe mit Kampfsport und mit Bodybuilding und Ähnlichem. Und auf der anderen Seite zu merken, dass mein Kumpel Matthias aus der Schule von der gleichen Gang zusammengeschlagen worden ist, eine Woche früher, und er daraufhin Neonazi geworden ist. Weil die Gruppe war gemischt türkisch-deutsch und in der Phase fiel es mir sehr schwer, dankbar zu sein. Weil ich mich einfach allein gelassen fühlte und gemerkte, entweder kriegst du allein hin, weil schützt du dich keiner. Polizei nicht, weil die ist zu weit weg. Also, jeder ist selbst der Nächste, also hau rein. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Aber es passte genau in dieses jugendliche Entwicklungsschema, ne, 14, eigentlich kraftvoll und dann so gedemütigt zu werden, macht nicht demütig, sondern es führt eigentlich eher zum Gegenimpuls. Jetzt muss ich stark werden und andere fertig machen. Und es war eine super Genugtuung zu sehen, wie die alle der Reihe nach in den Knast kamen. Mhm.
Wie hast du es geschafft? Du hast gesagt, das ist ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Wie hast du es geschafft, aus dieser Schleife rauszukommen? Der andere ist Neonazi geworden. Der hat den Sprung in die Dankbarkeit zurück oder in die Demut zurück nicht geschafft vielleicht, sondern hat die Großkotzigkeit bewahrt. Und
ja, beziehungsweise ganz dramatisch wurde nicht nur Neonazi, nachher auch Alkoholiker und drogenabhängig. Mhm. Das war total traurig mitzuerleben, ne? Also, weil er es einfach nicht geschafft hat.
Wie hast du es geschafft?
Im Rückblick muss ich sagen, es war ein Wunder. Ich hätte ganz genauso in diese Strukturen fallen können, weil wir uns eben gut verstanden haben, also Matthias und ich. Aber ich war damals sehr stark im Tischtennis involviert, habe dann auch ziemlich gut gewonnen. Das hat mir irgendwie ein starkes Ego gegeben, dass ich quasi auch Erfolgserlebnisse hatte. Ich habe gemerkt, das Bodybuilding bringt was, der Waschbrettbauch wächst. Heute ist davon nicht mehr viel übrig, aber damals sehr wohl. Also körperliche Wirksamkeit, also zu spüren, dass man was tun kann, dass man nicht mehr so hilflos ist. Und jetzt kommt die Schlaufe zu meinem Beruf, kirchliche Jugendarbeit. Mhm. Weil ich glasklar erlebt habe, es kommt sehr wohl darauf an, in welchen Kreisen ich mich bewege. Und auf einmal zu merken, ich habe da auch durch meine Eltern natürlich mitgegeben, einen Kreis, wo der Ellbogen keine Rolle spielt. Weil im Sport, logisch, da zählt das Gewinnen, ne? Da zählt auch der Teamgeist, aber es geht dann halt darum, gemeinsam andere zu besiegen, ja. Aber zu merken, in der kirchlichen Jugendarbeit geht es nicht darum. In der kirchlichen Jugendarbeit geht es darum, gemeinsam was zu tun für das Gemeinwohl. Und das hat mir im Rückblick, glaube ich, Dankbarkeit ermöglicht, weil ich gemerkt habe, ich war Jugendgruppenleiter, auch das geht natürlich ein gewisses Ego, aber einfach auch da Menschen zu begleiten, wenn Menschen zusammenkommen, ne? Also der Junge und das Mädchen, danach geht es auseinander, überlebt die Jugendgruppe, das oder eben auch nicht. Das sind alles so Sozialsachen, die dazukommen. Und das hat im Rückblick, glaube ich, mir eine große Dankbarkeit gegeben, dass es quasi, dass wir auch Räume schaffen können, die safe sind. Ja, also die, also das ist in der Therapie auch ganz wichtig und in der Sozialarbeit, also safe place zu schaffen, also sichere Orte, wo quasi auch Behinderte angenommen sein können, nichts leisten müssen wie in Schule und Ähnlichem. Auch das versuchen Schule ja heute zu sein. Aber du kannst, auch in Schule geht es letztendlich um Noten, es geht um Bewertung und so weiter. Du kannst als Lehrer dich abstrampeln, wie du willst, du kannst keinen absoluten Safe Place zu schaffen. Das geht auch nirgendwo, aber du kannst versuchen, und das da ist, finde ich, ist Kirche ein guter Ort, oder es geht umso schlimmer, wenn du dann mitbekommst, wie kirchliche Mitarbeiter diesen absoluten sicheren Platz brauchen. Deswegen kann ich den öffentlichen Aufschrei super gut nachvollziehen, wenn Kirche missbraucht. Also kirchliche Mitarbeiter. Mhm. Weil das ist der Ort, wo sicher sein soll. Absolut. Und dafür stehe ich auch, weil dieser Ort muss existieren. Und wenn ausgerechnet da kann man auch nicht sagen, Sportverein ist auch so und die Familie, nein. Kirche, wir versuchen ein Stück des Himmelreichs aufs Erden zu bringen und da muss dieser Ort gegeben sein. Mhm. So fehlerhaft wir auch sind.
Würdest du sagen, dass es eine Beziehung gibt zwischen Selbstwert und Dankbarkeit?
Natürlich. Also was ich mit dem Liebe erfahren meine, stützt den Selbstwert ohne Ende. Ich weiß, Sprache macht sensibel, aber das habe ich von meinem Straßenslang im Ghetto beibehalten. Mhm. Ich mische gern Begriffe und provoziere gerne ein bisschen damit. Wenn ich Ego meine, meine ich ein positives Ego, kein negatives Ego. Ich finde den Begriff Selbstverwirklichung auch nicht schlimm. Ich weiß aber, dass er sehr, sehr, sehr schlimme Seiten haben kann. Andere Begriffe, die quasi in ihrem Falschverstehen ganz andere Akzente hervorrufen. Mhm. Selbstwert ist für mich, wenn du diesen Begriff nehmen willst, eine Grundsäule von Dankbarkeit. Mhm. Ich brauche einen guten Selbstwert, aber den kann ich auch nicht erzwingen. Wie gesagt, wenn du dich mal mit Therapie oder Sozialarbeit näher beschäftigst, du kannst keinen Menschen zum Selbstwert zwingen. Du kannst ihm Erlebnisse oder Räume ermöglichen, wo Selbstwert wachsen kann. Erzwingen kannst du ihn nicht. Mhm. Du wirst auch erleben, wenn du mit Gruppen arbeitest, die gleichen Erlebnisse werden verschieden gedeutet. Die einen Erlebnissen, also meinetwegen machen Ausflug mit den Kindern hier an Brandenburg, die eine findet es als pure Langeweile, die anderen als absolut aufbauend und total toll. Aber wenn du quasi in der Leitungsfunktion bist, geht es halt darum, es geht nicht perfekt für alle zu sein, aber es geht darum, halt Räume zu schaffen, wo das eventuell wachsen kann. Mhm.
Du hast vorhin darüber gesprochen, also du hast selber in deiner Biografie eine Phase, wo dir Dankbarkeit schwer gefallen ist. Warum können manche Menschen nicht dankbar sein?
Wenn Menschen als Kind nur Gewalt erfahren haben. Und ich meine nur Gewalt mit nur Gewalt. Mhm. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo dann quasi Gewaltstille herrscht. In diesem Wortspiel, sehr herrscht. Dann ist ein Mensch gebrochen. Absolut. Und wenn dieser Person es nicht möglich ist, Dankbarkeit zu fühlen, oder zumindest langfristig zu fühlen, kurzfristig sagt man ja schon mal Danke und so weiter, habe ich Verständnis dafür. Der Umgang ist trotzdem nicht einfach. Mhm. Aber ich habe absolutes Verständnis dafür, dass gewisse Dinge auch nicht gehen. Wir haben zum Beispiel auch im Gottesdienst einige Passagen, die, wenn man sie negativ deutet, das den Menschen klein macht. Es gibt eine Passage, die heißt: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Daraus kann man deuten, ich bin so unwürdig als Mensch, ich bin so absolut nichts wert. Und wenn ich so aufgewachsen bin, mit dieser Leiterfahrung, nur geschlagen, kann ich absolut nachvollziehen, dass Menschen nicht nur Probleme damit haben, diesen Satz zu hören, sondern ihn auch nie sprechen werden. Absolut. Mhm. Und ich werde von dieser Person nie erwarten, dass sie diesen Satz mitspricht. Aber ich versuche hier mitzugeben, dass für mich wichtig der Gedanke dabei ist, vor wem würde ich mich niederknien, wenn nicht vor Gott? Mhm. Also für mich den inneren Kompass gerade zu richten. Es geht für mich nicht darum, vor einem Priester niederzuknien oder was auch immer, sondern wenn nicht vor Gott, würde ich mich klein machen. Das ist für mich der Gedanke. Und der Person da mitzugeben, es ist okay, so wie du fühlst, ich erwarte von dir, dass du ein bisschen versuchst, nachzuempfinden, was ich fühle. In dieser Sensibilität auch quasi im Dialog rauszufinden. Es ist nicht immer einfach, weil es bedarf natürlich da eines Zweiergesprächs, das kannst du nicht quasi im großen Kreis machen. Und manchmal kommt das auch vor. Du wirst auch da unsere Kirche als sehr sensibel erleben, wenn es um den Bereich Sünde oder Ähnliches geht. Mhm. Weil nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern generell eigentlich bei unseren Kollegen ist das Konsens, viel Schmuh getrieben worden ist mit dem Thema Sünde, Sünder, Menschen klein machen und sehr viel Moralin. Damit baust du Menschen nicht auf und machst ihren Selbstwert noch kaputter, den er eh schon ist. Und wir eigentlich auf dem Standpunkt stehen, wir müssen den Menschen Liebe bringen, der Rest wächst von selbst.
Jetzt hast du ein möglicherweise vielleicht extremes Beispiel angeführt dafür, wenn Menschen nicht dankbar sein können, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, ich bin nicht dankbar, ich habe mir ja alles selber erarbeitet. Wie gehst du, du grinst mich an, wie gehst du damit um? Mit dieser Haltung?
Ja, diese Haltung kannst du dir vorstellen, finde ich schwierig, ne? Mhm. Weil da merke ich, da bin ich quasi halt der Korrektor, das ist meine Aufgabe als Korrektor und der Achtsamkeit gegenüber anderen. Diese Person auch im Zweiergespräch, auch nicht moralisierend, sondern ich will sie ja nicht schlecht machen, einfach darauf hinzuweisen, dass kein Mensch alleine existieren kann. Auch was du vermeintlich selbst erarbeitet hast, da hast du Hilfe bei gehabt und Strukturen, die dich geschützt haben. Und die machen andere Menschen mit dir gemeinsam. Also bevor ich quasi abhege als Ego und zum blanken Narzissmus nachher schreite, ist das das Korrekte. Und das ist eine, das finde ich eine Form, die ist aber auch machbar. Das ist nicht immer einfach. Also therapeutisch sind Narzissten absolut schwer zu therapieren, weil 90% ist Bauchpinselei und 10% ist Therapie. Meine Frau ist Psychotherapeutin, deswegen tauschen wir uns da regelmäßig so aus. Narzissten sind die am schwersten zu therapierende Persönlichkeitsstörung. Aber du hast ja nicht mal blanke Narzissten da sitzen. Die sind ja selten in Reinformen da, sondern das sind Menschen, die halt gewisse Anteile mitbringen. Mhm. Auch biografisch begründet. Und da ist es sehr wohl, das ist bei Jugendlichen auch ganz wichtig, weil zum Jugendlichen sein gehört erstmal, tschakka, ich schaff das. Aber es gehört genauso zum Erwachsenwerden dazu, eben zu sehen, ja, tschakka, du schaffst das in Gemeinschaft mit anderen. Also weil alles, was du jetzt tust, was du isst, was du kannst, bedingt sich gegenseitig. Und zwar wirklich alles. Das führt dazu, wenn du nach einem Beruf dir aussuchst als Jugendlicher, wenn alle nur nachher quasi studierte Berufe machen wollen, werden uns nachher die Handwerker fehlen und es wird uns der Müllmann fehlen und es werden uns die Pflegekräfte fehlen und so weiter. Alle Rädchen spielen ineinander und da ist das Thema Dankbarkeit ganz wichtig und das äußert sich man natürlich, da bin ich sehr gleichmacherisch, in guter Bezahlung. Ich verstehe überhaupt nicht, warum einige Berufe angeblich wertschöpfend sein sollen, in Industrie zum Beispiel, die aber absolut auf einem sozialen Netz basieren, ohne die es diese Berufe gar nicht gäbe. Da ich natürlich auch weiß, dass Menschen gerne sich auch über ihr Gehalt definieren und ich verdiene mehr als der und so weiter, ist für mich aber der Gedanke wichtiger, Lieber ein gutes Gehalt für viele oder möglichst für alle, als wenn einige top und einige ganz wenig verdienen und einige in der Mitte. Also da bin ich in der Tat fast kommunistisch. Ich bin da quasi eigentlich für ein Grundgehalt für alle. Und da kann es mal einige Leistungsspitzen geben, aber die Ausschläge nach oben, die momentan da gesellschaftlich gezahlt werden, die sind absolut nicht nachvollziehbar. Wirklich nicht. Und das hat für mich ganz viel mit Dankbarkeit zu tun und auch Ausdruck dessen. So historisch, jetzt mal ein bisschen politisch, aber das kann manchmal sein, so historisch gab es früher mal so den Deal, der Chef verdient maximal 20-fach so viel wie der kleinste seiner Angestellten in der Firma. Das war so der reine Katholizismus. Ludwig Erhard nach dem Krieg. Und ich finde, das ist eine ganz gute Größe. Ob man jetzt sagt 20 oder 30, das ist mir egal. Aber das heißt, dass ich mich quasi auseinandersetzen muss, wie viel diejenige verdient, die am wenigsten verdient. Weil das quasi mein Gehalt begrenzt. Und wenn ich viel verdienen möchte, als leitender Angestellter oder als Chef, muss ich dafür sorgen, dass auch der Geringste möglichst viel verdient, weil ansonsten da quasi, weil da eine gewisse Abhängigkeit ist. Wenn ich das unabhängig voneinander tue, ist mir egal, wer den Service macht. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel die Reinigungskräfte meistens outgesourced werden, weil das in der Bilanz ganz schlecht kommt, weil man die ja dann quasi als externen Posten ausbuchen kann. Die tauchen auch nicht mehr als Angestellte der Firma auf, sondern das sind ja quasi Externe, die man dazu bucht als Serviceleistung. Und dann man vielleicht sagen kann, okay, die Person am Fließband, ja, die verdienen ja so viel, in dem Verhältnis zu dem verdiene ich ja gar nicht mal so viel. Wenn ich aber die Reinigungskräfte und die anderen niedrig Beschäftigten einziehen würde, wäre die Bilanz anders. Also deswegen, also du hörst daraus, Dankbarkeit hat für mich auch eine politische Konsequenz und auch eine gesellschaftliche, eine Lohnkonsequenz und ähnliche. Und
ja. Wie eng stehen die Begriffe Dankbarkeit und Anerkennung für dich beieinander?
Natürlich auch eng. Anerkennung muss aber nicht immer ausgesprochen werden. Also ich bin generell Freund des Lobens. Also ich glaube, wenn du meine Gemeinde fragen würdest, würden sie mich schon bezeichnen als jemanden, der oft lobt, weil ich es auch ernst meine und ich sehr wohl weiß auch, wie das ist, auch mal gelobt zu werden, weil es einem gut tut. Aber es gibt ausgesprochene Anerkennung und es gibt einfach auch eine strukturelle Anerkennung. Also die kann über das Gehalt laufen, die kann aber quasi über auch so Kleinigkeiten laufen, wie auch mal einen kleinen Blumenstrauß oder ähnliches. Es muss nicht immer gesprochen sein, also manchmal durch ein Zeichen gesetzt werden. Aber Anerkennung und Dankbarkeit hängen natürlich insofern eng zusammen, weil wenn ich quasi nicht merke, dass mein Tun auf eine Resonanz stößt und jemand mich beachtet und sieht, fühle ich mich ja irgendwie auch sozial ausgeschlossen. Das heißt, das Gesehenwerden als solches. Und wenn du die religiöse Komponente hinzunimmst, wenn das Grundgefühl von dir ist, Gott nimmt mich so an, wie ich bin, brauche ich viel, viel weniger menschliche Anerkennung, weil dieses Grundgefühl mich unglaublich stärkt. Und das gibt dir quasi auch die Energie, anderen mehr Anerkennung zu geben. Als Teil meines Berufes.
Ich habe teilweise den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft heute ist diese Haltung, ich habe mir doch alles selber erkämpft, eine sehr häufige eigentlich ist. Würdest du mir darin zustimmen?
Zumindest in gewissen Milieus ja. Weil du wirst diese Haltung in prekären Milieus nicht hören. Also Menschen, die quasi, wenn du mit oben unten arbeiten willst, am unteren Ende der Gesellschaft stehen, werden dir das nie sagen. Die sind häufig auch nicht im Fokus, wenn es um sowas geht. Und es geht dann meistens um die Leitmilieus, also die Hippen, die Chakra-Milieus. Ne? Also du kannst es schaffen und so weiter. Das beginnt in der Mittelschicht und geht bis nach oben durch. Jeder ist sich selbst der Nächste und also ich habe mir alles selbst erkämpft. Ob es stärker als früher ist, kann ich schwer betrachten, weil ich bin kein Soziologe, der das quasi untersucht hat. Ne? Aber so vom Bauchgefühl würde ich dir zustimmen, die Tendenz ist auf jeden Fall stärker, weil die Selbstvermarktungstendenzen stärker sind. Wir sind auch dank Facebook und Co. und auch Instagram sind wir häufiger einfach auch in der Not, um selbst zu vermarkten, weil wir häufig Selfies posten müssen, um im Gespräch zu sein. Wenn ich es poste, ist es einfach draußen. Es muss ja nichts Großes sein, aber irgendeinen kleinen Post, ein Like, was der Geier was. Wenn du gar nichts machst, existierst du nicht. Übrigens auch ein großes Thema, was bei Kirche an deine Grenzen stößt, weil eigentlich passt das nicht zu unserem Menschenbild. Unser Menschenbild ist ja eigentlich, du bist so angenommen, wie du bist. Du musst dich nicht erst produzieren, damit du bist, wer du bist. Und deswegen tut sich Kirche ganz häufig schwer mit sozialen Netzwerken, weil wir quasi eine Eigenschaft verstärken, die wir schon als maximal ausgeprägt eigentlich erleben. Und trotzdem finde ich persönlich soziale Netzwerke wichtig, ich bin auch sehr aktiv, aber ich spiele nicht auf allen Spielwiesen. Also ich bin nicht nicht bei Snapchat, nicht bei Instagram, mir reicht Facebook. Mhm. Ich weiß, damit bin ich bei einigen Jungen draußen, das ist klar, aber ich habe einfach nicht so viel Zeit den ganzen Tag. Ja? Also und trotzdem dieses, weil deine Frage war ja, ist das stärker und so? Ja, die Tendenz ist da, weil wir häufig auch aufgrund von Markt und Kapitalismus und Ähnliches auch gezwungen werden, immer wieder darauf zu betonen, ja, habe ich mir erarbeitet, gehört mir, ist meins. Aber weniger die Frage gestellt wird, ja, was ist denn dann meins? Also ich bekomme meins ja irgendwo her. Mhm. Also wo mein Gehalt gehört jemand vorher jemand anderem und das ist von jemand anderem gezahlt worden und Ähnliches. Das heißt also, das habe ich mir erarbeitet, das kann man so sehen, aber wer schon ein bisschen tiefer fragt, wie Geldkreisläufe existieren oder auch die Sachen, die ich mir kaufe, wo die herkommen, der wird sehen, ja, das habe ich mir vielleicht erarbeitet, aber irgendwer hat auch jemand dafür gearbeitet, damit ich mir das erarbeiten kann, was ich mir erarbeitet habe. Also der Kreislauf ist groß. Und das ist auch eine meiner Aufgaben, immer darauf wirklich hinzuweisen, zu gucken, Leute, diese Eigenschaft stimmt. Ja, also jeder von euch ist selbstwirksam, ihr könnt euch ganz viel erarbeiten, aber das basiert immer auf der Arbeit von anderen. Immer. Du hast nichts aus dem Nichts erschaffen. Mhm.
Glaubst du, es gibt, ähnlich dem Kreislauf, den du gerade beschrieben hast, auch einen Kreislauf für Dankbarkeit?
Also wenn du den so nennen willst und jetzt simplifizieren willst, ja, den gibt es. Und der Kreislauf könnte, wie im Idealfall, wie aussehen. Ich wachse gesund auf, ich habe Menschen, die mich lieben, ich bin grunddankbar in meinem Leben, kann diese Dankbarkeit weitergeben an meine Kinder, an meine Freunde, an meine Bekannten, an meine Arbeitskollegen. Diese erfahren diese Dankbarkeit und der Kreislauf beginnt von neuem. Und er geht immer weiter. So ist der Idealfall. Da wir aber in der Regel nicht nur gesund aufwachsen und auch nicht nur tolle Dinge im Leben erleben, kommen da Brüche hinzu. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Trägt diese Grunddankbarkeit mich über diese düsteren Phasen hinweg? Trägt sie mich hindurch? Oder werde ich nachher zynisch? Und das, finde ich, ist eine der größten Gefahren eigentlich, die ich auch in meinem Berufszweig sehe. Wenn du viel Leid miterlebst, mhm, auch medial, ist die Gefahr, zynisch zu werden, sehr groß. Aber Zynismus ist Gift, pures Gift für jede Gesellschaft, weil Zynismus lähmt. Weil daraus entsteht nichts Neues, Positives. Ja? Und du kannst natürlich immer sagen, das Glas halb voll und halb leer, das kannst du auch verkürzen, da gibt es auch Coachings ohne Ende für. Die haben auch teilweise was für sich, aber die Kunst ist eigentlich wirklich aus dieser Dankbarkeit zu leben, um nicht zynisch zu werden. Und gerade im sozialen Bereich, in sozialer Arbeit, ist der Zynismus sehr, sehr häufig da. Und da müssen auch meine Kollegen und ich aufpassen, dass wir nicht quasi mit Alkoholismus in tiefe Berührung kommen. Weil wir sind eben keine Maschinen, wir sind nur begrenzt aufnehmbar. Wir müssen Kraftquellen haben, wo wir quasi immer wieder Dankbarkeit selber tun.
Hast du so eine Kraftquelle?
Ja, mehrere. Ich versuche natürlich fit zu bleiben. Also ja. Einmal meine Familie, mhm, an erster Stelle, sowohl im Kleinen wie im Großen, also meine Kernfamilie mit meinen Geschwistern, dann auch gute Freunde und Sport. Also, dass mein Körper zu mir gehört und ich nicht einfach den quasi missachte und nicht pflege. Und ich merke, jetzt bin ich zum Beispiel krank, kann keinen Sport machen, geht mir auch nicht so gut. Ich merke, da fehlt mir auch was, wenn ich Sport machen kann. Das gibt meinem Körper gute Hormone, gute Energie, mhm, Endorphine und Ähnliches, das gehört dazu. Ja. Und auch mich zu zwingen, gewisse Nachrichten nicht mehr zu lesen. Mhm. Also weil ich weiß, irgendwann ist mein Konto, mein Inneres voller Leid, dann ist jetzt gut. Und dann nicht noch weiter zu lesen, ist ja die Versuchung vom Smartphone, da kannst du jede Zugfahrt nutzen und jede S-Bahnfahrt nochmal zu lesen. Nee, da gibt es diverse Seiten. Good News heißen die oder so, also mal gute Nachrichten zu lesen. Und das, mhm, ich merke, während ich das lese, wow, das tut mir gut. Mhm. Ja. Deswegen auch die ganzen, wenn man da halt Katzenvideos bei YouTube, ja, die tun der Seele gut, weil das, mhm, einfach mal, das sind so lustige Sachen, ja. Die bauen einen auf und da kann man sich drüber lustig machen, aber die tun einem gut, ja. Oder auch, auch Castingshows, die auch ihre negativen Seiten haben, zu erleben, wie damals Susan Boyle und wie sie alle hießen, mhm, quasi es schaffen, ja, als Außenseiter. Das tut der Seele gut, ja, da kann man auch mal flennen, ja. Das sind für mich Kraftzentren, ja. Mhm.
Du hast gesagt, ein Kraftzentrum ist der Sport für dich und dass du dann mehr das Gefühl hast oder dadurch das Gefühl bekommst, dein Körper gehört zu dir, würdest du sagen, du bist dankbar für deinen Körper, obwohl du die Autoimmunerkrankung hast und obwohl du jetzt gerade im Moment erkältet bist?
Auf jeden Fall, weil ich weiß ja, was mein Körper leisten kann. Mhm. Und gerade weil die Autoimmunerkrankung da ist, weiß ich, muss ich eigentlich jeden Tag nutzen, wo es mir gut geht, weil ein anderer Tag kann kommen. Und ich muss meinen Körper fit machen für diese Zeit, wo es halt nicht so gut ist. Mhm. Und auch dann, wenn es mir halt nicht so gut geht, zu merken, auch dann ist mein Körper noch gut zu mir. Also ich kann meinen Körper ja nicht verfluchen, weil der gehört zu mir. Also ich kann, also und die Schuldfrage zu stellen, woher habe ich das? Ich habe eine Krankheit, wo man nicht weiß, was das genau ist und wo das herkommt. Du kannst keinen Schuldigen finden. Der Schuldige sitzt in dir. Ja? Und deswegen habe ich ein ganz großes Ego-Interesse daran, meinem Körper Gutes zu tun, weil je mehr ich ihn füttere mit guten Energien, umso länger ist diese Autoimmunerkrankung im Schacht. Da gibt es einen ganz kausalen Zusammenhang. Ja? Also wenn ich mir zu viel Leid zumute, körperlich wie seelisch, dann geht es meinem Körper nicht gut. Und diesen Zusammenhang erfährst du halt bei einer Autoimmunerkrankung sehr stark. Da gehört ja auch Krebs und Ähnliches zu. Was den meisten, wenn sie vermeintlich gesund ist, gar nicht so präsent ist, weil die denken, dass es total normal ist, dass es gut geht. Und erst wenn es einem nicht gut geht, merkt man eigentlich, wie es einem wirklich vorher gut gegangen sein kann. Und deswegen gilt es sich wirklich da auch wirklich von Menschen inspirieren zu lassen, wie man wirklich Dinge positiv sehen kann und auch daran arbeiten kann. Und da ist in der Tat wichtig, auch zu merken, ja, ich kann was tun. Chaka, ich bin dafür verantwortlich. Aber nicht im Sinne von, ich habe es geschafft und jetzt gehört die Welt mir, sondern quasi eigentlich, nee, ich kann daran was tun. Und da gehört für mich also der Bereich Körper, Seele in eins. Ich meditiere regelmäßig, weil die Erfahrung von Stille gerade in der Stadt absolut wichtig ist. Und also das heißt nicht nur quasi Auspowern, Joggen, Bodybuilding, Fitness, sondern quasi auch wirklich sich Zeiten der Ruhe zu gönnen, wo das Hirn nicht zuballert, sondern wo man wirklich versucht, alles wegzuschieben im Hirn, was da nicht hingehört.
Glaubst du, es gibt Grenzen von Dankbarkeit? Glaubst du, dass irgendwie jetzt ist mal genug, ich muss nicht für alles dankbar sein?
Absolut. Also manchmal ist das so, ich habe das bei meinem Sohn, der hat so eine Phase, ich liebe die ganze Welt und er möchte auch jeden abküssen. Und das auch aus Außenperspektive mal zu leben, zu sehen, nee, die ganze Welt ist nicht zu lieben. Also dieses Gefühl kann da sein. Manchmal kennt man das ja, wow, ich kann die ganze Welt umarmen, es geht mir so gut. Ja. Aber die Realität ist, nee, also erstens geht das nicht, das überfordert mich. Ich bin kein Superman, der quasi das kann. Selbst Superman kann das übrigens nicht. Aber Superman ist auch nur ein Mensch, der fliegen kann und ein bisschen stärker ist. Aber auch der kann nicht die ganze Welt lieben und auch dankbar sein. Diese Grenzen manchmal wahrzunehmen, ist total wichtig, weil sie auch dann einen zurückführen zu sich selber, weil das eine absolute Selbstüberforderung ist. Ich kann versuchen, für vieles dankbar zu sein, aber für alles auf keinen Fall. Null.
Was sind Momente, in denen du diese Grenzen besonders wahrnimmst?
Wenn es mir schlecht geht, kann ich nicht noch dankbar dafür sein, dass andere Menschen mit ihren Problemen zu mir kommen. Ganz konkret. Weil dann bin ich nicht professionell genug. Also dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bedingt die erste Selbstliebe und dann geht es weiter. Wenn ich mich gerade nicht so selbst lieben kann, weil ich quasi die Kraft nicht dazu habe, dann kann ich auch nicht die Power haben, anderen quasi Dankbarkeit entgegenzubringen. Oder manchmal ist es wirklich so, wenn ich das Gefühl habe, jetzt strampel ich mich ab, gerade ehrenamtlich, ne? Und ich mache hier und da und noch was und noch was. Und ich bekomme auf der anderen Seite quasi null Feedback, sondern im Gegensatz noch, das müsste auch noch gemacht werden und das fehlt noch in der Gemeinde und das Fest ist auch noch nicht organisiert. Und übrigens, hast du schon daran gedacht, so und so? Dann habe ich auch das Gefühl, so, jetzt reicht's. So. Und dann reicht mir manchmal aber einfach eine Nacht drüber schlafen und schon geht es mir wieder besser. Aber ich muss dann raus. Ich muss in dem Moment muss ich gehen, ansonsten raste ich aus.
Wenn du diese Momente hast, wo du merkst, ich kann gerade nicht dankbar sein, weil ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du als Mensch in einem sozialen Beruf eigentlich vielleicht den Anspruch hast, ich müsste doch eigentlich. Eigentlich müsste ich doch dankbar sein können. Das gehört ja dazu, ich bin doch Priester. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, ich kann aber gerade nicht?
Ich versuche, den Termin so gut es geht als möglich zu Ende zu bringen und zu gehen.
Das ist eine sehr pragmatischer Umgang. Ich hatte mehr gemeint emotional. Also wie positionierst du dich emotional dazu?
Ja, verschieden. Manchmal ist in mir absoluter Widerstand. Also wo ich merke, geht es gar nicht. Dann habe ich mich auch nicht mehr unter Kontrolle, weil wenn ich mal in Fahrt komme, dann komme ich richtig in Fahrt. Aber ich versuche natürlich schon, nicht weil ich so fromm bin und weil ich Priester bin, sondern einfach, weil ich denke, das ist jetzt mein erwachsenes Ich, was eigentlich sollte. Es geht da eher um Kinder-Ich und Erwachsenen-Ich. weil ich diese fromme Vorbelastung nicht habe, ein Priester sollte. Das ist für mich, ich habe eine gewisse Aufgabe in der Gemeinde, aber ich bin kein besserer Mensch als die anderen, nur weil ich Priester bin. Sondern bin ich jetzt Erwachsener oder bin ich Kind? Und der Erwachsene müsste doch jetzt in dir. Und das Kind sagt aber, nee, auf keinen Fall, jetzt bist du mal dran. Da bin ich nicht immer so professionell, wie ich das gern würde. Aber das Gefühl ist meistens dann Widerstand. Aber Ulf, jetzt geh mal endlich, geh mal aufs Klo. Also wirklich, der Punkt ist erstmal kurz raus aus der Situation und dann wieder rein. Und dann hat sich ganz viel selbst erledigt, manchmal auch nicht. Und dann gilt es manchmal für mich, den Dissens festzustellen und sagen, wir kommen da nicht weiter, lass uns einen neuen Termin machen. Wenn das geht. Ja? Manchmal geht das nicht, weil ich weiß, es gibt keinen zweiten Termin. Also ganz konkret, wenn ich Menschen in der Psychiatrie begleite oder die sind jetzt quasi vor einer großen Operation und ich bekomme nur Vorwürfe zu hören, die gar nicht gegen mich sind, sondern quasi gegen andere, sondern gegen Familie und so. Aber ich höre nur Vorwürfe und ich weiß, hör mal, du kannst jetzt sterben in der Operation, so möchte ich nicht von dir gehen. Dann zwinge ich mich in der Tat, alles beiseite zu lassen. Das ist dann wirklich ein professioneller Zwang, um zu sagen, ich will jetzt dankbar hier raus und ich gehe auch dankbar hier raus. Weil ich weiß, es könnte kein zweites Mal geben.
Aber was ich jetzt rausgehört habe, wenn es ein zweites Mal geben wird oder geben kann, dann ergreifst du eher schützend Partei für dein Kind-Ich.
Ja.
Also ich ziehe mich jetzt raus, vielleicht nur für kurz, aber vielleicht auch einfach, ich kann jetzt gerade nicht mehr.
Genau. 70% meines Berufes sind Konflikt. Dummerweise werden wir dafür in der Ausbildung nicht ausgebildet. Also ich habe damals ein paar extra Ausbildungen privat gemacht. Aber wir hatten einen sehr guten Pastoraltheologen für die Nicht-Theologen unter uns. Das ist quasi praktische Theologie, sagt man, also praktisches christliches Leben. Der hat gesagt, schminkt euch ab, was ihr alles lernt, Bibel und so weiter und so fort. Das ist wichtig als Grundgerüst. Aber in der Gemeinde habt ihr 70% Konfliktmanagement. Und ich weiß, was er meint mittlerweile. Weil es geht um Befindlichkeiten, die teilweise ihre Berechtigung haben, teilweise denkst du dir, what the fuck, was soll das jetzt? Und das ist aber in allen sozialen Bereichen so. In einigen Berufen wirst du mehr oder weniger gut darauf vorbereitet, aber in den meisten eigentlich nicht. Auch als Sozialarbeiter lernst du ganz viel Gesetze und Ähnliches. Aber wie du konkret agierst, wenn du quasi mitten im Konflikt drin bist, das lernst du nur durch Erfahrung. Und entweder du hast es drauf oder hast es nicht drauf. Und manchmal kannst du gut moderieren. Und ganz häufig merkst du aber, am Anfang bist du in einem Konfliktmoderator und auf einmal wirst du Teil des Konflikts, weil dich eine Seite nicht mehr als neutral empfindet, sondern quasi als Teil der einen Seite. Und schon im Schubs bist du drin. Und dann hilft dir alles Erwachsene, ich nämlich nicht mehr. Du bist mittendrin. Und das ist jetzt sehr Sozialarbeiterdeutsch, ne? Aber das ist absolut wichtig wahrzunehmen. Dafür ist wichtig Supervision, Intervision, manchmal auch Therapie in der Reflexion dessen, was da mit mir passiert, wie komme ich da raus. Aber in der Situation selber bringt dir das meistens nichts, weil da musst du durch.
Ich stelle einmal im Interview oder eigentlich gegen Ende des Interviews die Frage, gibt es etwas, das du zum Thema Dankbarkeit sagen möchtest, das ich vielleicht vergessen habe zu fragen?
Wow.
Ja.
Du hast alles gefragt. Dankbarkeit hat für mich ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt Reflexion, Wahrnehmung, was mich umgibt, was mir geschenkt ist, was mir auch nicht geschenkt ist. Wenn ich nicht in der Wahrnehmung bin, sondern quasi nur im Tun, keine Zeit mehr nehme für Stille, für Reflexion, wird dir etwas fehlen in deinem Leben.
Also Dankbarkeit auch verbunden mit einem Moment des Innehaltens.
Genau. Und diese können wir überall haben. Die kann auch in der total lauten U-Bahn sein. Die muss nicht immer quasi am Meer sein oder in den Bergen, sondern es geht darum, einfach mal die Welt drumherum Welt sein zu lassen und zu sich selbst zu finden.
Abschließend eine Frage, und zwar gibt es eine konkrete gesellschaftliche Situation, für die du dankbar bist? Du hast vorhin schon gesagt, dass wir hier verschont sind vom Krieg momentan. Dafür kann man dankbar sein.
Ja, das ist heute das aktuelle Danke. Das andere war ja das persönliche Danke, dass ich gesund bin. Oder mich zumindest gerade so fühle, auch wenn ich erkältet bin. Aber du fragst ja gesellschaftlich. Ich bin dankbar dafür, dass wir eine Grundordnung haben in Deutschland, die wir Grundgesetz nennen, die es uns ermöglicht, einen guten Rahmen zu haben zwischen Freiheit und Verpflichtung. zwischen Gemeinwohl und meinen individuellen Interessen. Und um es konkret zu sagen, dass ich so leben kann, wie ich möchte. Das empfinde ich als großes Geschenk, weil ich nicht dafür kämpfen muss. Ich bin in einer Luxussituation, ich habe 2 Staatsbürgerschaften. Ich bin Deutscher und Schweizer. Ich darf in beiden Ländern wählen und erlebe, wie verschieden politische Systeme sind. Und deswegen weiß ich auch unser System in Deutschland ist nicht perfekt, auch das Schweizerische ist nicht perfekt. Wenn sich beide ergänzen würden, wäre das optimal, aber das ist schwer, beiden jeweils klar zu machen, was es konkret heißt. Und das kann man auch nur als Doppelbürger, der auch mit 2 Nationen aufgewachsen ist, so nachempfinden. Deswegen die größte Dankbarkeit eigentlich zu haben, diesen Grundgesetzrahmen, der uns so viel Freiheit ermöglicht, ohne einander quasi weh zu tun.
Dankbarkeit für Freiheit.
Und Demokratie, die gehören für mich, zusammen. Was vielleicht mitbekommen in den letzten Tagen, hat man wieder eine Diskussion, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht. Und ich finde die Diskussion müßig, weil fragst du mal Dissidenten in der DDR, wie die ihren Staat empfunden haben. Die werden nicht gesagt haben, dass sie im Rechtsstaat gewesen sind. Es gilt immer, das ist meine Prämisse, aus der Sicht der Schwachen auf eine Organisation zu gucken. Aus dem Blick der Mehrheit und der Starken ist das alles anders, kann das anders sein. Guck aus dem Blick der Schwachen oder der Minderheiten und du siehst, wie demokratisch eine Gesellschaft ist. Das ist für mich die Qualität einer Demokratie. Was wir momentan in Polen erleben zum Beispiel, ist formell auch demokratisch, weil die Mehrheit über etwas bestimmt, aber sie achtet keine Minderheiten. Und insofern eine Demokratie schlechter Qualität.
Okay. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Nächsten Monat werden wir uns mit dem Thema der Veränderung beschäftigen. Bis dahin eine gute Zeit und immer schön dankbar bleiben.
Genau. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.